ist ein Inhalt, den ich aber auch nicht genau kenne, weil er ja gar nicht zu unserem Bereich gehört. Aber Sie haben sich ja erkundigt, sagen Sie, und es müsste eigentlich so sein, dass das, was auf den Rechnern von YouTube vorhanden ist, auch von YouTube abgegolten wird. Solche Verträge gibt es aber im Moment, meines Wissens noch nicht, mit ähnlich großen Plattformen. Aber in den Gouvernanten werden verhandelt.
Ja, das ist in Entwicklung. Anderes Problem bei Coverversionen, also bei Ihren eigenen Stücken haben Sie ja sowieso die Rechte. Das Problem, dass Sie eventuell die Stücke verändern, bearbeiten und dass das dann sowieso genehmigungswichtig wäre, schon allein diese Version, die Sie machen, wenn man es ganz ernst nimmt.
Naja, wenn ich zum Beispiel irgendwo auftrete und ein Stück von jemand anders singe, muss ich ihn ja nicht vorher fragen, ob ich singen darf, wenn ich es nicht bearbeite. Und wenn da jetzt ein Video von existiert und man das jetzt auf meine eigene Homepage oder auf ein anderes Videoportal stellt.
Also wenn Sie sagen, auf Ihrer eigenen Homepage, Sie machen ein Video davon, ist das Stück, das Sie covern, ist nicht Ihr Stück, sondern es ist von jemand anders. Und Sie verbinden es mit einem Film, der von Ihnen ist. Mhm. Dann benutzen Sie ein fremdes Musikwerk für ein Video von sich selbst und müssen die Herstellungsrechte klären.
Okay.
Das ist bei YouTube nicht so, wie bei MySpace.
Bei MySpace weiß ich nicht, das ist eben auch, wie Herr Haseberg sagt,
Sie haben die Alternative, dass man es einfach nicht auf der eigenen Homepage macht, weil da will es was kosten, sondern man stellt in eines dieser Portale, da ist im Moment noch keine...
Na, wenn man es ganz streng rechtlich nimmt, ist es so, in dem Moment, wenn Sie jetzt ein fremdes Werk mit einem Bild verbinden, dann nutzen Sie, da sind wir noch gar nicht bei YouTube, MySpace oder irgend sonst was, also dann nutzen Sie dieses sogenannte Herstellungsrecht. Dieses sogenannte Herstellungsrecht liegt nicht bei der GEMA, sondern es liegt in aller Regel bei den Musikverlagen. Deshalb bräuchten Sie, bevor Sie dieses überhaupt herstellen, die Einwilligung der Musikverlage, die dieses Recht vertreten. Wenn Sie das nicht tun, ist es im Prinzip ein Rechtsverstoß. Der nächste Schritt ist der, dass Sie jetzt hergehen und laden es also auf den YouTube-Rechner drauf. Und YouTube nutzt und mit diesem Upload also, und diesem, dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das ist abgegolten durch den Vertrag. Aber es ist nie, das kann gar nicht sein, dass dieses, die Herstellung des Filmes selber, das ist ja schon fertig. Ja? In dem Moment, da haben Sie dieses Recht genutzt und Sie bräuchten eigentlich hier, und das ist eine ziemliche Spaßbremse, das merken wir ja in der Praxis durchaus, ja, da bräuchten Sie neben der GEMA noch andere Rechte. Und das sind in der Regel die Rechte der Musikverlage. Und die können die vergeben, zu welchem Preis auch immer, oder Sie können sagen, wir wollen das nicht.
Und wenn ich jetzt mein eigenes Stück mache und da hat dann irgendjemand da mitgeschrieben?
Ja, dann bräuchten Sie die Einwilligung des Mitschreibers.
Auch wenn das nur 10% sind oder so.
Im Moment, also im Urheberrechtsgesetz ist definiert, was ein schutzfähiges Werk ist, das ist § 2. Und in dem Moment, wo diese Kriterien erfüllt werden, und die werden ziemlich schnell erfüllt, das sagt der Urheberrechtler, die sogenannte kleine Münze, dann also bräuchten Sie die Einwilligung aller Beteiligten. Für die Herstellung des Films.
Nee, zum Beispiel auch für die Eigenpräsentation auf der Webseite, wie Sie eben gesagt haben, das ist ja vermittlungsfrei, da könnte ich dann auch von jedem noch eine Einwilligung.
Ja, freilich, weil Sie nämlich ja nicht nur eigene Werke präsentieren auf Ihrer Website, sondern auch fremde. Das ist nicht so jetzt zu verstehen, nicht, dass man da missverstanden wird. Also nicht die Präsentation von Werken auf der eigenen Website ist grundsätzlich frei, sondern nur die Präsentation der eigenen Werke auf der eigenen Website.
Ja, es müssen alle berechtigten zustimmen. Also alle, der Verlag muss auch zustimmen, weil er sie auf Geld verzichtet.
Das ist
gut.
Weil wir gerade beim Internet sind, betrifft die Hörprobe. Ich habe gehört, dass es da zwei Unterschiede gibt. Einmal Hörproben, die man nur anhören kann, und Hörproben, die man downloaden kann. Wenn man auf seiner Webseite Hörproben einstellt, sind die gebührenpflichtig.
wenn es Ihre eigenen Werke sind?
Nein, sind keine eigenen Werke.
Dann müssen Sie zahlen. Ja.
Richtig. Das sind dann zwei verschiedene Rechte. Bei dem einen Recht, wenn Sie es nur also hören und sehen können, das ist, vielleicht ein bisschen juristisch oder so, aber das ist das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung der § 19. Beim Downloaden haben Sie zusätzliche Vervielfältigung. Vervielfältigung ist ein eigenes Recht. Das sind zwei Rechte, die Sie da nutzen.
Also ich habe nur die Information, das geht nicht um mich, ich frage da für jemanden nach, eben, wenn man es nur anhören kann, würde das nichts kosten. Und wenn man es downloaden kann, würde das etwas kosten. Ist das richtig oder falsch?
Das ist falsch. Das ist ganz eindeutig falsch. Also es gibt in § 19 B, aber das ist dass wenn Sie auf Ihrer Website es der Öffentlichkeit zugänglich machen, und das machen Sie auch, wenn man nur hören kann, dann wird dieses Recht genutzt. Und wenn es nicht Ihr Werk ist, verweisen Sie Zustimmung.
Und von wem?
Von uns
im Prinzip. Von immer. In beiden Fällen.
In beiden Fällen.
Und gibt es feste Tarife für. Ich wollte jetzt mal kurz, wir haben jetzt 20:20 angesetzt, die Veranstaltung glaube ich auf ungefähr 2 Stunden, wir können auch gerne noch ein bisschen länger mit Fragen machen. Wir haben jetzt sehr viel Internet, wir sind da unter sehr dringlichen Fragen, sonst könnte man natürlich, können Sie auch sich, wenn Sie private oder
Spezialfragen
nicht machen, bei dem, dort einfach anrufen bei der entsprechenden Abteilung und die Fraktion einer nur, falls Sie noch was anderes machen wollen als jetzt Internetnutzung. Es kann aber sein, dass das vielleicht der Schwerpunkt ist und wir das andere alles weglassen. Dann sind wir auch nicht in einem, dann alle beide nicht in einem Spezialisten. Wir können da auch dann zum Teil was, dann zum Teil nicht. Bitte.
Ich habe schon noch eine Frage zu der Vervielfältigung. Wenn ich jetzt, es gibt eine ganze Latte von Coverbands, die fremde Stücke nachspielen und in Kneipen oder sonstigen Lokalitäten natürlich diese Demobänder, die sie produzieren, als Hörproben abgeben. Sind die eigentlich im Prinzip auch schon GEMA-pflichtig?
Ja, die Vervielfältigung ist GEMA-pflichtig.
Die Antwort ist im Prinzip ja. meines Wissens gibt es aber bei der Industrie, das ist die eigentlich hier für die Vervielfältigungsrechte zuständigen, und da gibt es so einen Spezialtarif, wenn ich mir jetzt recht entsinne, der entweder sehr gering ist oder bestimmte Menge voraussetzt, ja, oder so, wenn Sie nur so eine Demoband machen und reisen mit dem rum und geben das dem Veranstalter, damit er es hören kann, ja. Ich weiß nicht, ob das halt möglich ist oder ob man das nicht wirklich übers Internet macht.
Ja. Heute wird es wahrscheinlich eher so laufen, dass man auf die Homepage eine verkürzte Version davon stellt.
Ja, und wenn Sie ihn dann Kaffeestücke haben, dann sind Sie in der Vergütungspflicht drin.
Ich hätte noch ganz speziell dazu jetzt eben eine Frage, also zum einen oder zwei Abgrenzungsfragen eigentlich. Das eine ist zum Recht der Veröffentlichung und dann nochmal eingehend auf Sie, glaube ich, die Abgrenzung nochmal ganz genau zwischen dem Anhören und dem Vervielfältigungsrecht. Zunächst mal ganz, ganz kurz nur zu der Veröffentlichung. Ist, also im juristischen Sinne glaube ich jedenfalls zu wissen, dass eine Veröffentlichung dann der Fall ist, wenn es der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Die Frage ist, ist es dann der Fall, im Fallbeispiel, wenn ich eine passwortgeschützte Seite habe und diese an einzelne, sagen wir mal 10 bis 20, 30 Personen weitergebe, immer wieder dieses Passwort, ist das eine Veröffentlichung? Also die Juristen interessiert immer die Abgrenzung. Das Zweite, darf ich das ganz kurz zu Ende, dann kann man es zusammenfassen einfach. Ist dann einfacher und es geht schneller, wenn wir es zusammenfassen dann. Das Zweite wäre die Abgrenzung der Vervielfältigung oder der des reinen Abspielens. Da jetzt eher die technische Abgrenzung gibt es ja da an sich keine. Also jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, er schaltet einfach eine Audioaufnahme an und kann mit jeder beliebigen Software auch das Abgespielte dann speichern. Ja. Da interessiert mich jetzt, wie wird das von Seiten des Urheberrechts oder von Seiten der GEMA aus betrachtet? Diese beiden Bereiche. Vielen Dank.
Also zum einen jetzt gleich, müssen wir dann doch den 19a ein bisschen zitieren. Also,
danke.
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, das ist speziell für die Internetnutzung hier eingefügt, dieser Tarif. Deshalb heißt der 19a, also Einfügung zwischen 8 und 19, ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Und wenn Sie das beschränken jetzt per Codewort auf 30 Leute, die aber untereinander eigentlich keine Verbindung haben, sondern denen verkaufen Sie das. Sagen wir mal, Premiere macht ja jeder Kind zum Kunst das Programm zugänglich. Ja.
Ohne Verkauf.
Sondern, also, ja, ob Sie es verkaufen oder nicht, das spielt bei der öffentlichen Dinge. Sondern es kommt darauf an, wie dieser Kreis zusammengesetzt ist, indem Sie es zugänglich machen. Wenn die nicht persönlich untereinander verbunden sind, ist es trotzdem eine Öffentlichkeit. Wenn die aber, weil es ihre Freunde sind, Familie und sowas, ja, dann also das entscheidet der Kreis. Mhm. Dann ist es hier keine Zugänglichmachung der Öffentlichkeit.
Die Zahl spielt keine Rolle, solange es alle die untereinander Zahl verknüpft sind.
Im Prinzip keine.
Ich habe auch 100 Freunde.
Der BGH hat mal entschieden zum Begriff der Öffentlichkeit im Sinne des Urheberrechts, dass im extremen Fall zwei Personen genügen, die nicht persönlich untereinander verknüpft sind.
Ich kenne das Urteil.
Zwei Personen tun mal nichts, also das ist also die Praxis natürlich, aber sie wollten sehr juristisch. Mhm. Ja. So, und dann zur Vervielfältigung. Eine Vervielfältigung. Wenn Sie sagen, das ist ein Kinderspiel, das ist einfach zu speichern. Jede Speicherung ist eine Vervielfältigung. Ob es ein Kinderspiel ist oder ob ich da eine Fabrik dazu brauche, das spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wo ich etwas speichere, habe ich eine Vervielfältigung drin.
Die Frage ist, gibt derjenige, der es veröffentlicht, gleichzeitig die Möglichkeit zur Speicherung, wenn er jetzt, sage ich mal, einen reinen Realstream oder also irgendeine Art der Ausstrahlung, die jetzt zunächst mal für den Laien nicht so einfach zu speichern ist, fällt das bereits unter die Vervielfältigung?
Kompliziert zu speichern, also das heißt, muss ich eigentlich kein Laien mehr sein, sondern euer Fachmann. Die Frage ist halt einfach, bieten Sie den Download an oder bieten Sie ihn nicht an?
Okay, also wenn ich ihn nicht anbiete, ist es noch kein Vervielfältigungsrecht. Im wahren Bewusstsein, dass sich jeder, der ein bisschen was davon versteht, sich sofort speichern kann.
Aber Sie bieten es nicht an.
Ich biete es nicht an, nein.
Und dann könnte man ja sagen, der Mensch, der speichert, also der macht es ja eigentlich widerrechtlich.
Wogegen ich jetzt nichts hätte, aber. Das ist vor allem der passive Vorsatz, der ist besonders interessant.
Ich glaube, da gibt es jetzt wirklich noch interessantere Dinge.
Okay, aber vielen Dank für die eingehende und detaillierte Beantwortung. Letzte Frage, ich schneide gerade mit, ist das okay?
Ja, Sie sagten vorhin gerade, dass das Herstellungsrecht oder dass für das Herstellungsrecht ja Musikverlage beispielsweise jetzt zuständig sind. Ist die GEMA eigentlich behilflich, wenn es um die Klärung des Herstellungsrechts geht? Also wenn ich wissen will, ist ein bestimmter Titel, den ich vielleicht spielen möchte oder auch covern oder verändern möchte, ist dieser Titel für mich nutzbar? Ist da die GEMA behilflich bei sowas?
Ja, kann man das ein bisschen laufen lassen? Es gibt eine ganz praktische Einrichtung, das ist auf der Website von der GEMA, da gibt es diesen Fastpack, diese Repertoire-Suche. Also wenn man mal den Titel oder den Rechte oder Komponisten weiß, kann man genau suchen, wer ist denn der rechte Inhaber, man klickt es dann an und hat vom Verlag Adresse, Telefonnummer. Im Einzelfall können wir natürlich auch den Service bieten, dass wir bei der Dokumentation nachfragen. Man kann auch anrufen, in Berlin sitzen die und die geben natürlich Auskunft. Aber unter www.geber.de, wenn man reinschaut, unter Repertoire-Suche, muss man ein bisschen üben und probieren, aber man kommt dann schon hin, wo man will. Stehen auch die Telefonnummern drin?
Also die Suche findet man alles, steht dann auch der Originalverlag, Subverlag, Telefonnummer, steht alles dabei.
Und da muss man dort einen anrufen bei der Linie.
Ja, wenn man irgendwas klären muss, was einen Verlag betrifft, dann ruft man zuerst einmal beim Verlag an.
Das ist der einfachste Weg.
Sie müssen schnell Ihre Folien weitermachen.
Das ist gut. Ja, möchten Sie noch Folien sehen? Ja, Chancen sind ja gar keine Struktur, oder?
Ja,
dann machen wir noch ein bisschen weiter. Also, wir ziehen einfach weiter diese
Es kann auch ja vorkommen, dass eventuell doch einer von Ihnen in einem Bereich tätig ist. Und, also, es gibt dann auch mehr Punkte für U-Chansons, dreimal so viel wie für normale Aufführung eines normalen Werkes. Auch da muss ein Antrag gestellt werden, das wird durch den Werkausschuss entschieden und da sind dann auch die Textdichter an der Entscheidung beteiligt, weil es hier darum geht, dass auch der Text einen gewissen Anspruch erfüllen muss. Und es muss eine Verzahnung von Text und Musik bestehen. Das heißt, ein normaler Song ist kein U-Chanson, sondern es muss wie im kleinen Kunst-Kabarett-Bereich Text und Musik eine ziemlich enge Verbindung eingehen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass Werke, hier stehen jetzt Konzertwerke für Orchester, das ist geändert worden, ist ab nächstem Jahr anders, auch da gibt es dann wieder mehr Punkte. Ab nächstem Jahr, weil man diese Gattung, also das waren früher Konzertwerke für Orchester und Rhapsodie und so etwas, was heute kaum noch gemacht wird, das stammt aus einer Zeit der Kurorchester und so etwas. Das ist jetzt geändert worden in modernere Sprache einfach. Und es gibt jetzt Konzerte für Orchester, Big Band, große Fusion- und Jazzbesetzung, also 10 selbstständig gehörte Stimmen. Die können auch entsprechend angeschrieben werden und bekommen dann erheblich höhere Punktierung. Ab dem nächsten Jahr ist das möglich. Und das ist eben dieser. Die höchste Möglichkeit in der Unterhaltungsmusik wird als Juryentscheidung bei ganz besonderen Werken vergeben durch den Werkausschuss und kann dann eben bis zu 2400 Punkte gehen. Gegenüber 12 Punkten eines normalen Rockstückes ist eine große Erhöhung. Das richtet sich dann die Punktierung nach den Punktierungen im Bereich der ernsten Musik nach Besetzung und Spieldauer. Da ist ja die Vorlage einer Partitur eines entsprechenden Antrags und so weiter notwendig. Das ist jetzt, was wir schon hatten, wir nehmen es ganz kurz, ist eben der Punkt wert. Wie viel ist ein Punkt nachher wert von diesen entweder 12 oder 2400? Der ist im Jahr 2007 38, knapp 39 Cent wert gewesen. Oder für das Jahr 2007. Dazu kommt eben immer noch der M-Punktwert, der sogar etwas höher ist in der Unterhaltungsmusik, der ab dem nächsten Jahr, schon ab dem Zeichen für dieses Jahr, jeder Aufführung zugeschlagen wird. Das heißt, man kriegt eigentlich nochmal das dazu. Der Gesamtpunktwert ist dann 82 Cent.
Ja, für was steht denn das M?
Für mechanische Musikwiedergabe. Das sind eben die Nutzungen durch Rundfunk und CD-Wiedergabe in Geschäften. Wie gesagt, ich fasse nochmal, wir hatten jetzt eine größere Unterbrechung. Also es geht eben ein, die Zahl der Aufführungen, dieser Punktwert, die Punktbewertung und eben diese Gewichtung durch diesen sogenannten Pro-Faktor. Das heißt, Sie können eben nicht, wenn Sie jetzt sagen, ich habe 10 Aufführungen gehabt von einem Werk, das sind dann 120 Punkte, dann müssen Sie ja eigentlich da 40 Euro jetzt kriegen. Und so ist es nicht. Und so einfach ist es hier nicht umrechnen, weil es eben diese Gewichtung gibt. Man muss jetzt die Formel nicht vollständig erklären. Man sieht ganz am Ende dieses plus 33, dass es eben die Drittelaufführung, die in jeder Aufführung in jedem Fall drinsteckt. Die zwei anderen müssen eben statistisch ermittelt werden, wie viel Anteil man an denen hat, die jetzt nicht programmbelegt sind, aber auch mit in dieser einen Aufführung drinstecken. Das wird über eine Matrix erzielt und sieht dann so aus. Es gibt in verschiedenen Regionen in Deutschland 12 Stück und es gibt 12 Monate und man sammelt jetzt für jede Aufführung seines Werkes in einem Monat in einer Region so ein Kreuzchen, egal ob das Werk in diesem Monat in dieser Region 100 Mal gespielt worden ist oder einmal gespielt worden ist, man bekommt ein Kreuz. Und hier sind einfach ein paar Beispiele, ganz unten, dieses Grüne ist ein typisches Weihnachtsstück, das wird nur im Dezember genutzt, dafür aber in allen 12 Regionen, hat dann 12 solche Kreuzchen. Dann gibt es oben, das soll wohl ein Karnevalsrepertoire sein. Und September, Oktober, das ist das der Oktoberfest. Der hat aber möglicherweise auch noch in allen anderen Monaten irgendwo Kreuz, aber hier ist er jetzt mal nur auf dem Oktoberfest gespielt worden. Der Grundgedanke ist eben, je mehr Kreuze ein Stück hat, je mehr dieser Matrixpunkte, desto häufiger ist anzunehmen, dass er auch in nicht programmbelegten Veranstaltungen gespielt wird, weil das dann bekannteres, häufiger genutztes Repertoire ist. Man kann zwischen eine Aufführung in einer Region von einem Werk oder auch 100 Aufführungen in einer Region in einem Monat geben ein. Und wenn man das alles abgedeckt ist, Stücke, die dauernd irgendwo gespielt werden, die haben 144 solche Kreuze.
Wie werden denn diese Regionen aufgeteilt? Es wird ja auch oft kritisiert, wie die eingeteilt sind. Gerade hier sieht man ja auch, dass das Augsburg, München und Stuttgart ja verschiedene Regionen sind, obwohl die jetzt relativ nah aneinander liegen. Anhand welcher Faktoren sind die Regionen eingeteilt?
Die Regionen sind eingeteilt worden nach dem zur Zeit der Entwicklung dieses Systems bestehenden Bezirksdirektionen der GEMA.
Vor der Linie. Dazu hätte ich eine Frage. Was ist denn mit Werken, die jetzt regional nur gespielt werden? Zum Beispiel die Bayerische Volksmusik war ein relativ gutes Beispiel. Kriegen die dann eine andere Gewichtung von diesen Matrizen? Oder ist das...
Nein. Das gilt für alles. Also es gibt jetzt hier keine Sonderregelungen für bestimmtes Repertoire.
Ja, aber vielleicht zieht die Frage ein bisschen dahin. Ist es, sagen wir mal, für die Ausschüttung besser, sie werden in allen 10 Regionen oder wie das dann gespielt oder nur in einer? Ja. Muss man die Frage beantworten, ist es natürlich besser, sie werden in möglichst vielen Regionen gespielt.
Ja, sicher, das ist klar. Also klar, Sie müssen ja diese...
Deshalb gibt es da schon Gewichtungen natürlich.
Ja. Ja, es kommen Gewichtungen bei raus, aber es ist jetzt nicht so, ich habe jetzt Ihre Frage so verstanden, dass wenn man jetzt sagt, es gibt ja ein Repertoire, das hat ja keine Chance jetzt, sagen wir, in Hamburg gespielt zu werden. Wird aber trotzdem viel gespielt, aber nur in Bayern. Und gibt es da jetzt eine besondere Berücksichtigung dieser Problematik? Und die gibt es nicht. Aber klar ist es natürlich besser, sie werden weit verteilt gespielt und über viele Monate, als das ergibt sich ja von selbst, als sie werden nur in einem Monat in einer Region gespielt.
Es ist auch wurscht, ob ich ein Stück von mir gespielt wird oder 10?
Nee, es wird pro Stück.
Ah, das ist ja, pro
das
Stück.
Wird für jedes einzelne Stück ermittelt. Okay. Es geht ja darum, die Aufführungszahlen dieses einzelnen Stückes zu gewichten.
Ah, okay.
Das ist dasselbe nochmal. Jetzt ist hier mal ein Beispiel, wie so eine Gewichtung erfolgt. Wir haben jetzt zum Beispiel die Matrix-Kennzahl 10 hier eingesetzt. Es gibt noch verschiedene andere. Es gibt die Matrix-Kennzahl 1, da hat man eben den Pro-Faktor 0,34. Das ist der Faktor, mit dem dann insgesamt die Aufführungen, die man hat, mal genommen werden. Man kann sich das anhand dieser Formel ausrechnen. Bei 67 liegen sie ungefähr in der Mitte. Da haben sie, können sie sozusagen umrechnen in eine Aufführung, die wir wissen, ist eine Aufführung, die auch dann bei rauskommt. Wichtig ist, dass es eben nicht, wenn sie jetzt 144 haben, gibt es nicht eine Verdreifachung oder sowas, sondern die der Schwankung ist zwischen 0,34 und 1,76. Also ist gedämpft. Sie haben. Wir machen mit 10 jetzt, also mit dieser 0,42 geht es jetzt weiter. Dann kann man ungefähr sich vielleicht, 10 ist vielleicht was, was auch eine kleinere Band erreichen kann oder vielleicht hat. Sich überlegen, sie spielen vielleicht in 2 Regionen und sie spielen haben 5 Monate, in denen sie Auftritte jeweils in diesen Regionen haben, dann haben sie schon 10. Dann wird eben dieser Faktor mit der Aufführungszahl multipliziert von den Aufführungen, die uns gemeldet werden. Und bei 10 werden dann letztlich 13 Aufführungen bei rauskommen, die für dieses Werk abgerechnet werden. Das sind dann bei einem normalen Rockstück, was 12 Punkte bekommt und einen Punktwert von
knapp 39 Cent, wäre das dann 60 Euro für diese 30 Aufführung eines Werkes bei der Matrixkennzahl 10. Aber normalerweise ich weiß jetzt nicht, ich könnte das gerne alles machen, ich weiß noch nicht, wie weit es dann weiter genutzt werden sollte.
Es soll nur für die private Dokumentation, das und das ist auch nur die Folie. Also man sieht noch nicht mal das Recht am eigenen Bild.
Dann hätten Sie eben für dieses eine Werk, diese 60 Euro für die 13 abgerechneten Aufführungen, das sind dann pro Aufführung 2,03 €. Jetzt können Sie natürlich sehen, dass Sie schon mit diesem einen Werk bei 30 Aufführungen und einer Matrixkennzahl sehen. Es geht ja immer ein bisschen darum, zumindest bei denen, die jetzt nicht schon Mitglied sind oder sich besser auskennen, soll ich überhaupt Mitglied werden. Und da kämen Sie jetzt schon fast auf den Betrag, den Sie im ersten Jahr zahlen müssen, nur mit diesem einen Werk, aber Sie haben ja wahrscheinlich 10 oder 15 Werke, die Sie in so einem Konzert aufführen. Und haben dann ja schon, also liegen dann schon weit drüber, können aber, wenn Sie jetzt niedriger wird haben, das ist vielleicht nicht erreicht, ich habe es noch mit weiteren Beispielrechnungen, also Sie bekommen dann eben immer noch den einen Punkt dazu, das heißt, es verdoppelt sich eigentlich nochmal für dieses eine Werk. Nur Sie müssen bedenken, Sie bekommen nicht alles, sondern Sie bekommen nur Ihren Anteil. Also wenn jetzt noch ein Textdichter dran ist, ein Verlag oder noch andere Leute mitkomponiert haben, dann wird das auf die alle verteilt. Sie müssen aber alle einzeln Mitglied werden. Sie können nicht als Bandmitglied werden bei der GEMA, sondern jeder muss einzeln Mitglied werden. Also das Ganze nochmal für ein zweites Beispiel mit 15 Werkaufführungen. Da ist es dann entsprechend geringer, da würden dann jetzt in diesem Fall, weil es abgerundet wird, 6 Aufführungen verrechnet für das eine Werk. Es ist aber so, dass grundsätzlich nur, also es kann nicht weniger als eine Aufführung verrechnet werden. Das habe ich jetzt auch nochmal noch drin. Wenn Sie also 30 Werke ein einziges Mal aufführen, dann gibt es eben keine halbe Aufführung. Das heißt, Sie bekommen immer, auch wenn Sie jetzt hier eigentlich 0 Aufführungen nach diesem statistischen Wert hätten, wenn es abgerundet wäre, bekommen Sie aber eine. Ist auch eine Frage der Solidarität und auch des Sinnes. Und dann hätten Sie bei diesen 30 Werken bei einer einzigen Aufführung 140 Euro.
Gibt es diese Matrix irgendwo zum Download oder zum Ausprobieren, diesen Heften, die ausgeben? Oder dass man seine Auftritte praktisch gezielt in verschiedene Regionen legt? Macht ja manchmal auch Sinn.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Internet, vielleicht weiß Hase, ob Internet die genaue Unterteilung der Regionen nachzuvollziehen ist. So ungefähr müsste es sein, weil die Bezirksdirektionen ja angegeben sind.
Also kann man die selber rausschreiben?
Sie müssten das eigentlich dort im Wesentlichen verwenden können. Ja, ich meine, das macht ja nichts, wenn Sie sich das ausrechnen. Sie sollen ja, es ist ja Ihr Recht, zu sehen, wie sie auf ihre Ausschüttung kommen und sie wollen schon ja vorhin zu uns herausgehen. Und im Jahrbuch sind zumindest die Regionen der Bezirksdirektion auch drin. Es gibt dann noch eine weitere Option, diese wird für Sie jetzt noch wahrscheinlich nicht so entscheidend sein, bei größeren Veranstaltungen kann eine Direktverrechnung beantragt werden, da wird dann einfach ausgeschüttet, was eingenommen wurde. Allerdings abzüglich des Kostensatzes der GEMA und 10% für kulturelle Zwecke, das heißt ungefähr 2/3 von dem, was der Veranstalter an die GEMA zahlt, wird wieder ausgeschüttet. Da muss man noch sagen, dass das aber nur geht, wenn also für eine Hauptband, die ihr Repertoire spielt, also es geht nicht für Gemischtes. Das Zweite ist, dass Sie selber eine nette Einzelverrechnung beantragen, da müssen mindestens 80% der in dem Konzert benutzten Werke von Ihnen selbst sein, dann können Sie eben auch das, was der Veranstalter an die GEMA zahlt, direkt verrechnet bekommen, ohne diese ganze komplizierte Punktverrechnung. Auch da eben 2/3 von dem, was der Veranstalter eigentlich immer gezahlt hat. Das lohnt sich bei kleinen Veranstaltungen nicht.
Ja. Ich hätte zwei Fragen. Eins ist relativ was Grundsätzliches und eins ist jetzt zu diesem Netto-Einzelverrechnung. Einmal das mit der Netto-Einzelverrechnung, 750 Euro vom Veranstalter. Wie kann man sich das vorstellen? Ab wann? Also wie viel ist das ungefähr jetzt? Das hängt ja von der Personenzahl, von der Größe des Raumes und Ähnliches ab. Ab wann ist das ungefähr?
Also wenn Sie wissen wollen, wie die Voraussetzungen der Netto-Einzelverrechnung sind, nehmen Sie sich so ein Buch mit, schreiben sich die Seite 307 auf. Dort ist es also gelistet. Die erste Voraussetzung ist, dass das Inkasso pro Veranstaltung 1.022,58 betragen muss. Unter dem geht es gar nicht. Also mit 750 Euro können Sie keine Netto-Einzelverrechnung.
Nein, das war, weil das jetzt ab 2009 stand, dann halt 1.220, also... Mich interessiert jetzt, ab wann muss ein Veranstalter denn so viel zahlen, dass diese Netto-Einzelverrechnung sofort greift?
Also Beispiel.
Genau, in der Buchhalle da unten genau. Mit Eintritt bis zu 20 Euro, dann zahlt der Veranstalter 475 Euro. Das ist Entschuldigung, falsch, 1000 Euro.
Dann zahlt er 1.000 Euro. Also ungefähr, wenn jetzt mal also ganz praktisch gesprochen, wenn man jetzt die Muffathalle quasi voll macht im Prinzip, würde man sagen, ist das ungefähr der Satz, wo es gerade so reicht.
Wenn man jetzt hätte einen Schlachthof beispielsweise mit 10 Euro Eintritt, dann sind wir bei 214,20 Euro. Also es geht halt, je größer der Raum und je höher das Eintrittsgeld, desto teurer wird es.
Ja, also wir haben hier, das ist jetzt nicht das von, das ist nicht mehr ganz aktuell, ich konnte es leider nicht ändern, aber wenn das Haselberg kann das dann korrigieren, aber ungefähr sehen Sie, das ist das von 2007, also 2008 ist etwas höher.
Und vielleicht nur Ergänzung, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen schief rübergekommen, das mit den 80%, das ist was anderes. Also erstens gibt es die Netto-Einzelverrechnung ab 1.022,58 Euro veranstalten. Zweitens gibt es aber auf Antrag eine Netto-Einzelverrechnung, wenn Sie mindestens 80% Werke eines Urhebers spielen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Willi Michel zum Beispiel, als Beispiel, weil den habe ich mal besucht vor nicht allzu langer Zeit, der spielt leicht zu 80% seine eigenen Werke. Er bringt es aber mit Ausnahme jetzt vielleicht seines Prunkauftrittes im Zirkus Krone, aber im Normalfall nicht auf ein Inkasso von 1.000 Euro oder mehr. Der könnte jetzt so eine Netto-Einzelverrechnung beantragen, auch wenn das Inkasso unterhalb dieser Grenze ist. Dazu muss er aber die 80% haben, er braucht die Unterschriften und so weiter. Also am besten, das ist auch nicht juristisch sehr ab, das kann Sie einfach durchlesen, dann wissen Sie genau, wann Sie da hinkommen.
Ja, so ist, da stehen halt die Werte da drin.
Nein, Sie können eben die Netto-Einzelung, wie Hase gesagt, beantragen, wenn Sie eine bestimmte Konstellation des Konzertes erfüllen, wenn eben 80% Repertoire eines Urhebers oder einer Urhebergruppe gespielt werden. Und dann müssten Sie aber sehen, ob sich das eben überhaupt lohnt, wenn es eben ein kleines Inkasso ist, dann würden Sie eventuell über Ihre normale Abrechnung mehr bekommen.
Mhm. Hier nur zwei kurze Fragen. A, die Umstellung auf Direktverrechnung ab diesen 1.022 Euro erfolgt automatisch. Also sagen wir mal, wenn der Band jetzt in Zenit spielt und das Zenit zahlt entsprechend hoch, dann nimmt die GEMA die Direktverrechnung automatisch vor, wenn diese Grenze erfolgt ist. Und dann fällt man damit in der Veranstaltung auch, wird man keine Matrixpunkte sozusagen. Okay. Die zweite Frage wäre, diese Formel, die man sich ja etwas auf der Zunge zergehen lassen muss, Ist die online oder im Jahrbuch zugänglich? Also ich frage deswegen, es kommen immer wieder mal Autoren, die sagen dann, wir spielen 30 Shows im Jahr oder 50 Shows im Jahr und insgesamt in 15 Bezirken, wie viel kriegen wir da dazu im Gruppenverfahren? Und die Setlist hat 12 Songs. Und einfach mal, also ich habe selber Verlagsedition, deswegen frage ich das, um einfach mal dem einigermaßen kompetent Auskunft geben zu können, kann man ja mit diesen Erfahrungswerten eine kleine Hochrechnung veranstalten. Setzt natürlich voraus, dass man die Formel dann merken kann, dass sie ja nicht. Ist die Frage, ist das öffentlich oder ist das nicht öffentlich?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich, also wir sind zwar keine Verteilungsleute, sondern Inkasso-Leute hier, Aber es ist natürlich nicht geheim. Also das war ein Teil, was also heftigst auf der Mitgliederversammlung diskutiert worden ist, bevor es also verabschiedet worden ist. Es hat auch Rechtsstreitigkeiten gegeben. Mir ist aber nicht klar, ob es jetzt eine Zusammenfassung gibt. Meines Wissens nach hat es mal einen Aufsatz gegeben in einem der früheren Jahrbücher drin, wo dieses Pro-Verfahren dargestellt worden ist. Aber ob das jetzt so ein Handout gibt, wo
ja, es dann... Ja, sagen wir mal, die drei oder vier Seiten der Präsentation würden ja da völlig reichen. Dass man einfach sagt, das ist 0,0149 mal...
Sie können gerne mailen, wir können die Formel zurückmailen, dann haben Sie sie so, wie sie da steht. Es wird jedes Jahr, glaube ich, mit der Abrechnung Musik als sogenannte Probegleitblatt verschickt. Das können Sie sonst auch bei der Abrechnungsabteilung Musik anfordern. Da steht die Formel drin und auch alle gültigen Kennzahlen. Das ist ein zweiseitiges Vierblatt, wo es genau mit Beispielrechnung müssen Sie einfach mal, wenn Sie es nicht haben, bei Musik anrufen, dann steht das.
Ich habe eine Frage zu den Veranstaltungsflächen. Was zählt denn als Veranstaltungsfläche? Also es kommt ja immer häufiger vor, dass in einem Raum A übertragen wird, zu einem Raum B, Public Viewing mäßig. Wer muss denn dann was zahlen? Ist dann die gesamte Public View Area eine und der Veranstaltungsraum die zweite GEMA-pflichtige Fläche oder wird die zusammengefasst und ich bin über 3000 Quadratmeter und zahle eine Pauschale?
Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie Sie das im Einzelfall meinen. Also grundsätzlich ist Raum, Größe, Länge mal Breite vom Veranstaltungsraum einschließlich Bühne, einschließlich.
Eröffnungsfeier, relativ einfach: Eröffnungsfeier, Olympia, Fußball-WM, spielt eine Band, Grönemeyer. Es gab, keine Ahnung, 300 Public Viewing Areas, in denen die übertragen worden sind.
Ach, das sind ja zwei komplett unterschiedliche.
Also wird jede einzelne als ja. Veranstaltung.
Es war auf der einen Seite im Olympiastadion die Aufführung, die Live-Aufführung, nicht im Stadion, das wird abgerechnet. Und diese ganzen Public Viewings, die da so gelaufen sind, die sind natürlich auch vergütungspflichtig, aber es ist ein ganz anderer Tarif, weil es ja keine Live-Aufführung, sondern es sind Wiedergabe von Fernsehsendungen, die dann nach ganz anderen Strukturen gerechnet werden. Da geht es nicht nach der Raumgröße vom Eintrittsgeld, außer mal zahlt jetzt richtig Geld für so eine Veranstaltung, wenn also irgendwie der Fernseher bei Kurz im Eckerl steht, ist es auch wieder angekriegt, also müsste man im Einzelfall anschauen.
Okay, danke.
Okay, Entschuldigung, geht das Ganze eigentlich ab dem Datum der Anmeldung oder geht es in der Reise begründet? Wenn man zu Live-Auftritt jetzt. Das, was für die Live-Auftritte berechnet wird, wenn ich als ausübender Musiker Geld kriege, ob das, wenn ich mich jetzt anmelde, geht es ab. Heute oder gilt es für Shows, die ich im letzten Monat schon gespielt habe?
Das gilt ein bisschen rückwirkend. In dem Aufnahmeantrag für Mitglieder, da steht so ein Datum dran drin. Also ich weiß nicht, ob es jemand jetzt genau weiß, aber ich weiß, dass es immer ein paar Monate rückwirkend ist. Oder für
also Sie werden normalerweise zum 1.1. rückwirkend Mitglied. Also solange Sie, ich glaube, bis 1. November ist eine Mitgliedschaft beantragt, dann werden Sie bis zum 1.1. rückwirkend Mitglied. Und es ist so, dass sofern möglich dann auch eine Abrechnung für die Nutzung in dem Jahr vorgenommen wird. Es wird aber zumindest bei abgeschlossenen Sachen nicht nachträglich inkassiert, aber es ist ja oft für eine Veranstaltung in Kasso vorgenommen worden und das wird dann auch, wenn Sie das entsprechend reklamieren, auch abgerechnet. Im Tonträgerbereich genauso, wenn die Lizenzierung noch nicht abgeschlossen ist, dann wird es noch lizenziert, wenn es schon abgeschlossen ist.
Und wenn CD produziert hat mit einer GEMA-Freistellung, die ich selber produziert habe, muss ich dann rückwirkend quasi dafür auch selber zahlen?
Nein, das wird eben wie gesagt, wenn es auf jeden Fall hat mir das so die Tonträgerabteilung gesagt, wenn jetzt der ganze Vorgang abgeschlossen ist schon, dann wird es auch nicht mehr nach, also werden Sie nach dem, wenn das noch im Laufen ist, also Sie werden währenddessen Mitglied, dann müsste noch lizenziert werden. Genau. Wir gehen jetzt auf 9 zu, wir können vielleicht, es gäbe noch einen Abschnitt zu Tonträger als Beispiel für einen anderen Bereich. Das kann man aber vielleicht auch allgemein klären, geht es schneller und muss nicht ständig blättern. Grundsätzlich ist es eben so, dass 9,09% des Händlerabgabepreises für eine CD gezahlt werden und das, was dort eingenommen wird, wird dann wieder ausgeschüttet an die Berechtigten, auch wieder verteilt nach den einzelnen Anteilen, die man dort bekommt. Hier ist es eben diese direkte.